Und was passiert, wenn der Prinz den Turm erklimmt und die Prinzessin rettet? Daraufhin rettet sie ihm das Leben.
Rapunzel.
Nicht schlecht, ja, aber es ist Pretty Woman. Ich dachte, ich mache mal was Romantisches für dich.
Das ist aber nett.
Okay, wir brauchen einen anderen Einstieg, weil deine Erratequote bei Filmzitaten ist ziemlich zero. Deswegen würde ich vorschlagen, entweder ich mache jetzt wirklich idiotensichere Dinge wie Ich bin dein Vater, Luke, oder wir überlegen uns, das ganze Thema aufzuhören.
Wir können ja auch mal tauschen. Ich mache die Zitate und du rätst.
Können wir eigentlich auch machen. Oder was eigentlich auch witzig wäre, ist, wenn du dich immer so reinrappen würdest, so in dieses Ding. Das ist einfach so dein Lieblingsrap anstimmt.
Ich kann nicht rappen.
Okay, dann bleiben wir bei den Dingen, die wir können und begrüßen euch hier ganz herzlich zu Weich rein, hart raus, der Back-, Lebensfreude und Genuss-Podcast von und mit den Wild
Bakers. Yeah, ja, Baby. Das war jetzt eine Punktlandung.
Sehr schön. Johannes, mein Freund, heute wieder aus der Distanz in Bad Friedrichshall hier ins Studio nach Gommaringen zugeschaltet. Am Start auch wieder unser Fotograf Daniel Schneider, heute glücklicherweise mit einer Hose am Leib. Sitzen wir hier im Studio und freuen uns, euch über die aktuellen Ereignisse der Wild Bakers rund ums Backen, rund um die lustigen Storys up-to-daten. Johannes, wie geht's dir? Du siehst ein bisschen müde aus.
Soweit. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich komme tatsächlich gerade vom Sport, deswegen sehe ich ein bisschen erschlagen aus.
Schön. Hast du wieder angefangen mit Sport machen?
Ja, jetzt wieder ein bisschen intensiver und ich hatte heute einen relativ langen Tag und deswegen, ja, kurz zwischendrin mal so eine halbe Stunde die Augen geschlossen und dann zum Fitness gegangen und ja, es war ein bisschen eklig heute und deswegen sehe ich so ein bisschen kaputt aus.
Sehr gut. Ich habe mir das ja für dieses als gutes neues Jahr Vorsatz mir vorgenommen, keinen Sport zu machen, hat mich Dani überzeugt. Dani, möchtest du vielleicht noch kurz dein Sporttheorem mit all unseren Zuhörern teilen?
Wir hatten das schon mal, dass Sport wieder der Natur ist, weil Tiere keinen Sport treiben. Hatten wir schon mal ausführlich, dass der Löwe nach seiner erfolgreichen Jagd nicht sagt, so und jetzt um den Kopf frei zu kriegen, laufe ich nochmal eine Runde um den Urwald.
Ist ja gewagt, dass die Bremer der Löwe ja die Jagd hatte, ne? Ich kann mich nicht erinnern, wenn du selbst mal deinem Stützel hinterher gerannt bist. Naja, okay. Aber freut mich, dass Johannes hier wieder im Game ist und fit ist. Und dann bleiben wir doch gleich bei unserem persönlichen Empfinden. Hannes, was war denn dein Best of the Week? Und wir haben ja die Woche viel Zeit miteinander verbracht, deswegen bin ich gespannt, ob du das Gleiche sagst, wie ich denke.
Gut, mein Best of the Week war tatsächlich unser Ausflug Düsseldorf, wobei ich auch jetzt am Wochenende noch ein Best hatte mit dem Zwei-Tages-Backkurs, der bei mir in der Backstube stattgefunden hat, weil es auch ein tolles Event war. Aber Düsseldorf steht für mich noch einen Ticken drüber, aus für mich zwei Gründen. Zum einen hatten wir wirklich einen sehr, sehr schönen Abend mit unseren guten Bäckerfreunden aus Düsseldorf, beziehungsweise nur ein guter Bäckerfreund aus Düsseldorf,
der Zeit hatte. So der Grüße gehen raus.
Nee, der andere ist nicht aus Düsseldorf. Also wir haben uns ja mit dem Johannes Duckweiler und mit Patrick Zimmer und seiner Frau in Düsseldorf getroffen, in einer hervorragenden Weinbar und hatten dann eben echt ein richtig schöner Abend. Am Montag war ja auch noch St. Patrick's Day. Das muss man dann in Düsseldorf auch noch ausnutzen und die Irish Pubs unsicher machen. Und mir hat es sehr gut gefallen. Vor allen Dingen im Rahmen der Pro Wein war die Altstadt dann natürlich am Montag auch gut gefüllt. Und wir sind echt nur in so einen Laden reingekommen, in dem wir, obwohl wir schon oft in Düsseldorf waren, also da war ich zumindest noch nie so richtig bewusst drin, das war der Spiegel. Und das war für mich so der krönende Abschluss, weil das war so diese pure Eskalation an Feierei und das fand ich echt gut zum Schluss noch.
Ja, das ist immer früh morgens
und
nach Hause.
Natürlich, Dienstag ausschlafen, relativ, sage ich mal. Und dann sind wir ja zusammen auf die Pro-Wein gegangen. Das war ja auch der Grund, weswegen wir einen Tag früher angereist sind, weil wir A, die Gelegenheit hatten, die Messe zu besuchen und B, es uns schon immer interessiert hat, dort mal hinzugehen und ich würde jetzt einfach mal dich fragen als alter Weinkenner, wie hat es dir gefallen?
Erst mal kurz von mir die Zwischenfrage. Habt ihr Raffi von der Weinheimat Württemberg getroffen?
Raffi, der nicht Raffi heißt, da gibt es auch eine Story dazu. Ich habe den Kerl kennengelernt, und habe den, also da war auch schon ein paar Gläschen Wein her, und habe den einfach Raphael getauft. Also ich habe den, glaube ich, den ganzen Abend mit dem falschen Vornamen angesprochen, aber Fairness halber, er hat es auch nicht korrigiert. Also, okay, seit er ist, wie heißt du?
Ja, Patrick.
Patrick. Ja. Seit er ist Patrick von der Weinheimat, der Raffi von der Weinheimat. Nein, okay, haben wir nicht getroffen. Also Fairness halber, ich bin ja wirklich passionierter Weintrinker und trotzdem, Prowein, die überfordert einen komplett. Wir sind in die ersten Hallen rein, haben es wirklich auch nur in den deutschen Hallen geschafft, umherzuwandeln. Da ist ja schon so eine Reizüberflutung. Und da waren wir bei beim Shell, da kann Hannes vielleicht länger was dazu erzählen, der viel mit Schokolade und Weinseminare viel macht, aber eigentlich Schokoladenhersteller ist oder Schokolatier ist. Und danach sind wir noch zu einem bekannten Weingut für uns, und bis du dich da überall mal durchprobiert hast und sagen wir vielleicht auch mit dem Gepäck an Restalkohol vom Vorabend im Nacken, hat es dann durchaus auch gereicht, die Weinmesse nur kurz zu besuchen, weil ja, das ist ja dann, da wird mir so ein Rausch auch so ein bisschen auf, ne? Also so, ich glaube, so 15 Uhr hat es einfach dann auch wieder gepasst, war dann genug. Aber erzähl doch mal ganz kurz noch zu dem Wein- und Schokoladentasting, das wir vor Ort gemacht haben, das war noch ganz cool.
Ja, also es geht auf jeden Fall, zuerst mal nochmal Grüße raus an, wie hieß der junge Mann, Philipp? Wir haben doch einen Philipp kennengelernt. Wir sind durch die Messehallen gegangen, haben gesagt, wir kennen hier eigentlich gar niemanden. Auf einmal stand immer vor so einem Weingut, wo man probieren konnte. Und ein junger Mann guckt uns an und wir gucken ihn an und denken so, irgendwoher kennen wir uns. Also das war dann der Nebentänzer am Abend auf der Box im Spiegel, der uns dann auch erkannt hat und wir gesagt haben, gestern Abend. Und dann hat es so langsam Klick gemacht. Mit dem haben wir dann, oder bei ihm haben wir gestartet und sind dann, wie gesagt, zum Eberhard Schell gegangen, der Schokoladenmanufaktur aus Gundelsheim, direkt bei mir ums Eck. Und der Eberhard ist ja, sag ich mal, bekannt oder wurde groß auch mit dem Thema Wein und Schokolade und hat uns da dann auch auf eine Genussreise mitgenommen. Und wir wollten uns eigentlich gegen die 7 Verkostungen wehren, aber er hat uns dann doch gefesselt und war äußerst spannend, muss ich sagen. Da passiert ultra viel im Mund und vor allen Dingen ist es echt sehr, sehr spannend, was man mit so unterschiedlichen Kakaosorten in Verbindung mit dem Wein so im Mund erzeugen kann. Für mich das persönliche Highlight war das Thema mit dem Portwein und wie hat er es genannt?
Mousse au Chocolat.
Einmal ist es Mousse au Chocolat und das andere war
Lack und Peitsche.
Lack und Leder und Peitsche oder so, gell?
Ja, das war gut.
Ja. Also war aber eine sehr geile Erfahrung, hat sehr viel Spaß wieder gemacht, deswegen Grüße an den Eberhard und seine Familie. Mega macht er das und immer wieder eine Freude, wenn man sich da durchprobieren darf.
Nee, war absolut, ja, absolut bereichernder Besuch auf der Prowein. Wir haben dann beschlossen, das gute Wetter noch zu nutzen und sind noch ans Rheinufer gefahren. Haben da in der Sonne ein paar Altbier genossen und dann haben wir uns einen sehr ausgebufften Plan überlegt. Und zwar wollte Johannes, dass wir jetzt irgendwann mal ins Hotel gehen und ein bisschen hinlegen und dann frisch machen. Dann habe ich gesagt, nein, es wäre bestimmt schlauer, wenn wir jetzt einfach voll hier bleiben in der Altstadt und nicht mehr ins Hotel fahren und früh Abendessen gehen und dementsprechend auch wieder früh im Hotel sind, dass wir am nächsten Morgen für unseren Sauerteig-Workshop maximal fit und ausgeruht sind.
Das Problem ist, so ein Plan geht mit dir immer schief.
Ich wollte gerade sagen, lasst mich raten, hat nicht geklappt.
Und dieses Mal musst du auch die ganze Schuld auf dich nehmen, bitte, weil es lag an dir.
Okay, Fernseher, aber das lag diesmal wirklich an mir. Wir haben dann nach der Rheinterrasse sind wir Richtung Altstadt gezogen und haben im Killepitch gehalten. Und das ist deswegen lustig, weil ich jetzt von meinem Platz hier im Studio aus einen Blick in Daniels Kühlschrank habe und da steht eine Flasche Killepitch. Ich glaube, die habe ich dir mal vermacht, Daniel, meine ich mich zu erinnern.
Na gut, das ist ja ein Zeichen.
Das ist ein Zeichen. Eigentlich müsste man nur einen Killepitch trinken, Dani.
Ich kümmere mich
drum. Also Killepitch gibt es auf jeden Fall auch eine lange Story dazu. Und dann haben wir da was getrunken. Und dann sind wir noch in den Spiegel wieder. Und vom Spiegel sind wir aus Essen gegangen. Und dann sind wir in den Weißen Bären. Und vom Weißen Bären sind wir dann...
Und spätestens da hätte man heimgehen sollen.
Ja, eigentlich hätte man da den Absprung schaffen sollen. Und das ist uns leider nicht geglückt. Und irgendwann um 3.30 Uhr sind wir, glaube ich, aus dem Ballermann. Und oh, witzig war... Im Ballermann 6 in der Altstadt gehe ich auf die Toilette zum Pinkeln und wen treffe ich? Treffe einen Typ, der aus dem Nachbarort kommt. Gummering bei Dusslingen sind Nachbarortschaften und triffst dich hier in Düsseldorf. Also manchmal ist das Leben auch schon witzig. Auf jeden Fall haben wir dann den Absprung geschafft und dann kommen wir zu meinem Shit of the Week. Hannes und ich sind also dann gemeinsam ins Hotel zurückgefahren und Hannes hat sich dann also in der Lobby verabschiedet, weil er auf dem Stockwerk im EG geschlafen hat und ich ihm eins drüber. Dann bin ich hoch an mein Zimmer und natürlich hatte meine Zimmerkarte einen Defekt. Und da habe ich natürlich voll zweifelnder Selbsterkenntnis auch gesagt, okay Jörg, du hast auch ein bisschen viel Alkohol konsumiert, vielleicht stehst du einfach auf dem falschen Zimmer. Das wäre jetzt ja nicht völlig ausgeschlossen. Auf jeden Fall habe ich dann mal das nochmal geprüft und bin tief in mich.
Hast du eigentlich dann alle Zimmer auf dieser Etage probiert, oder
was? Ich habe nicht alle Zimmer probiert, sondern ich habe dann wirklich nochmal geprüft. Mein Zimmer, es war auch so ein Zimmer so im Eck, weißt du, das war wirklich, also keins am Gang, sondern es war wirklich so das eine im Eck. Also Verwechslungsgefahr war wirklich sehr gering. Habe also meinen Schlüssel nochmal hingehalten, wieder ohne Erfolg. Dann bin ich in die Lobby. Die Rezeption war natürlich nicht besetzt, aber es gab eine Notfallnummer. Dann zückte ich mein Handy und stellte fest, Akku hast du auch keinen mehr. Dann dachte ich, okay, klopf doch bei deinem guten Freund Johannes. Dann fiel mir auf, ich weiß deine Zimmernummer nicht. Ja. Also bin ich kurzerhand hinter den Rezeptionstresen. Dort befanden sich mehrere Telefone, die aber nicht alle irgendwie dazu geeignet waren, zu telefonieren. Ich habe dann also irgendwann eins gefunden, das, mit dem ich raus telefonieren konnte und habe dann diese Notfallnummer gewählt. Leider ging auf dieser Nummer keiner ran. Dann hatte ich die Idee, mich einfach in die Lobby zu legen und da ein bisschen zu ruhen, bis der erste Hotelgast um 4 Uhr morgens ausgecheckt ist. Es war ein Spanier, den habe ich dann mit meinem schlechten Englisch dann überzeugen können, mir sein Telefon zu geben und habe versucht, mit diesem Telefon dann bei mir in der Bäckerei anzurufen, damit mir irgendjemand deine Nummer schickt, damit ich dann dich anrufen kann. Leider hat bei mir in der Bäckerei im Kaffee auch keiner abgenommen. Habe ich nochmal die Notfallnummer probiert, wieder ohne Erfolg. Dann habe ich also mein Schicksal akzeptiert und der Spanier, als der dir vom Taxifahrer abgeholt wurde, habe ich dem Taxifahrer wissen lassen, er möge mir doch bitte auch ein Taxi bestellen. Das kam kurzerhand darauf und mit diesem Taxi bin ich dann zur Tankstelle gefahren, um mir dort ein Ladekabel zu kaufen. Weil durchaus ja manche Tankstellen so Ladekabel verkaufen, weil dann hätte ich mein Handy laden können und hätte dann dich anrufen können. Nachdem aber diese Tankstelle natürlich auch kein Ladekabel hatte, aber wiederum der nette Tankstellenmitarbeiter auch ein iPhone besitzt, hat also er gesagt, er könnte ja mein Handy schon bei sich ranhängen. Ja, und ich muss halt kurz warten. Und dieses Kurzwarten habe ich dann überbrückt, dass ich einen Kaffee mit meinem Taxifahrer getrunken habe. Grüße gehen raus an Rudolf. Mein neuer Taxifahrer freut aus Düsseldorf. Wir haben kurz den Sinn des Lebens erörtert und haben dabei einen Kaffee getrunken. Und als mein Handy wieder 9% war, hatte ich endlich die Möglichkeit, dich anzurufen. Und was machst du? Du bist nicht rangegangen.
Ich gehe nicht ran.
Es war so viel einfacher gewesen, einfach bei dem Spanier aufs Zimmer zu gehen, wo er ausgecheckt hat.
Das habe ich echt auch noch überlegt, das war so die letzte Option, aber in so ein verschlafenes Bett reinzulegen, ist ja irgendwie auch gar nicht sexy. Und vor allem jetzt, pass auf, Daniel, dein Plan hat eine Lücke und da merkst du, ich war gar nicht so betrunken, weil sonst hätte ich so weit nicht gedacht. Ich habe mir ja noch überlegt, ob ich das ausgecheckte Zimmer von dem Spanier nehme und da einfach reinliege. Aber wenn ich keinen Akku habe und liege um 6 Uhr morgens ohne einen Wecker in dieses Zimmer, wie soll ich A, pünktlich zum Seminar aufwachen und B, wie soll mich Hannes jemals finden, wenn er mich suchen wird? Also habe ich mir an der Tanke noch eine Beefy Roll mitgenommen und ein Wasser und habe mich in die Hotellobby gelegt, bis ich um 6 Uhr morgens die Dame vom Frühstücksservice geweckt hat und gesagt hat, was ich hier mache, sage ich, ja, ich schlafe, wenn ich ins Zimmer komme. Ob sie mich ins Zimmer lassen kann, sage ich, nee. Sage ich, wieso wecken sie mich dann? Naja, und irgendwann um 6.15 Uhr wurde ich dann in mein Zimmer gelassen. Hab mein Handy wieder eingestöpselt, weil ich ja auch keinen Akku hatte, habe aber dann Hannes noch gebeten, er müsste dann bitte die Kontenance wahren und wach werden und dringend einen Wake-up-Call machen, was auch nicht funktioniert hat.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich muss jetzt mal kurz hier diese WhatsApp herholen, die du mir geschickt hast. Also Daniel, jetzt stell dir mal vor, du kriegst von deinem Kamerad kommentarlos um 5.17 Uhr eine Nachricht, bitte 7:30 Uhr Weckanruf machen. Also, ich habe meinen Wecker, glaube ich, auf 8 gestellt. Man wollte um 9:30 losfahren.
Ja, ist ja
oder man wollte um 8 losfahren.
Du Arsch. Hm? Ich habe doch dich wieder geweckt.
Das ist wie wenn du sagst, das ist wie so ein Zettel, wo du hinhängst, bitte wecken und dann wachst du auf und über dir steht ein Zettel, wo drauf steht aufwachen.
Ja, so ungefähr.
Naja, das war auf jeden Fall eine harte Nummer und dann haben wir am nächsten Tag unser Sauerteig-Workshop gegeben bei Puratos in Düsseldorf. Das haben wir ja letztes Jahr schon eine ganze Geschmacks-Roadshow gemacht. Dieses Jahr geht es in die zweite Runde.
Fairerweise, ich habe dich um 8.26 Uhr das erste Mal angerufen. Ich habe das gerade noch geprüft.
Okay. Also das Sauerteig-Workshop, um darauf zurückzukommen, wieder back to dem, zum Fachlichen zu gehen, haben wir dann diverse Gebäcke gemacht aus diversen Sauerteigen und eine kleine Schulung zum Thema, wie wir Bäckereihandwerk, also beziehungsweise Bäckerei-Marketing verstehen. War ich eine nette Gruppe, ne? So bunt gemischt, große Bäckereien, ja, kleine Bäckereien, aber interessiert. Und in Summe sage ich ja, mal.
Vor allen Dingen finde ich immer die Location in Düsseldorf sehr nice. Also die haben so eine, ja, wie sagen wir da, wie so eine Art Lagerhalle, so ein bisschen so Stylo-Büro und Headquarter, ist eigentlich ganz geil gemacht. Und da sind wir jetzt auch dieses Jahr noch zweimal, einmal im Rahmen der IBA und zum zweiten Sauerteig-Workshop. Deswegen freuen wir uns, glaube ich, schon. Also ich freue mich schon, dass wir wiederkommen dürfen.
Ja, das ist eine gute Idee, wenn wir öfter in Düsseldorf sind. Das würde deine Leber danken.
Also nehmen wir das Hotel jetzt eigentlich auf die Blacklist?
Ja, oder? Das kommt auf die Blacklist. Ich nehme nur noch ein Hotel mit 24 okay. Stunden Rezeptionsbesetzung. Oder 24 Stunden Bar, eins von beiden. Naja, das war der Trip nach Düsseldorf. Okay. Bevor wir jetzt zum Fachlichen kommen, das heißt, Johannes hat ein Rezept vorbereitet und ich ein paar Infos als Backhack. Erzähl uns Dani ganz kurz, was wir hier in Gromaringen trinken, weil ich sehe, mein Freund Johannes, der trinkt irgendeine Brühe aus einem Shaker. Vermutlich ist es eine After-Sport-Nahrung.
Jawohl.
Wahrscheinlich nicht erwähnenswert, darüber zu reden, aber Dani und ich haben was Feines im Glas. Aber da der Dani der Experte für Whiskys ist, würde ich dich bitten, Daniel, da mal ganz kurz Expertise walten zu lassen.
Tatsächlich bin ich da jetzt völlig unvorbereitet, aber es ist einer meiner Lieblings-Kentucky Straight Bourbon Whisky. Ein Legend heißt er und wurde von zwei Masterblendern erstellt. Ich meine, einer sei der Masterblender von Suntory, wie heißt die? Die ganz große, stellt alles Mögliche her, Alkohol. Ja. Firma. Und das andere, jetzt müsste ich aber lügen, ob es, ich habe gerade die Flasche nicht da, ob von Jim Beam oder von was auch immer. Also zwei der größten Whisky-Blender der Welt haben sich zusammengetan, um diesen Straight Bourbon zu blenden. Und das ist tatsächlich so einer, wo du eben einschenkst, wenn ein Mitarbeiter reinkommt und sagst, komm, nimm den Whisky, dann stellst du dich irgendwie hin und dann Feuerschienen oder sowas. Also so ein Whisky ist das.
Ein klassischer Schlussmach-Whisky. Dani, vielleicht, da wir ja auch immer den Anspruch haben, dass in dem Podcast auch ein bisschen was Wissenswertes vermittelt wird, kannst du mal einen Unterschied erklären zwischen einem Whisky und einem Bourbon?
Nein.
Wohl kannst du das, weiß ich, dass du es weißt.
Der Whisky-Trinker.
Nein, kann ich wirklich nicht. Also nicht in dieser, ich kann das sagen, was ein Straight Bourbon Whisky ist, aber ich werde bestimmt ganz viel Mist erklären und werde mir den Hass aller dieser Hobby-Sommeliers da draußen auf mich ziehen.
Ich bin besser im Trinken als im Erklären. Wir haben 80.000 Zuhörer pro Folge, da wird der eine andere Whisky-Trinker dabei sein. Okay, bevor ich Daniel jetzt hier auf Glatteis führe und das schwierig wird, ich habe mal gehört, aber jetzt bewege ich mich hier auf dünne Eis, aber mir ist ja auch egal. Ich habe gehört, dass ein Bourbon immer aus Mais gemacht wird, während ein Whisky normalerweise also an anderen Getreideart wie Roggenweizen oder Dinkel hergestellt wird. Dani googelt das mittlerweile. Okay, ich würde trotzdem mal so damit anstoßen, mein Freund, während dann kannst du dieses Wissen nachher noch nachreichen und im Hannes weiterverfahren im Text. Zum Wohlsein.
Zum Wohlsein. Zum Wohlsein.
Ach. Hannes, wie schmeckt dein Eiweißshake? Lecker, ja?
Ja.
Deswegen siehst du so fröhlich.
Das ist gar nicht schlecht, tatsächlich.
Aber du hast recht. Und das war das, wo ich mir nicht sicher war. Mindestens 51% aus Mais. Während Single Malt Whisky nur aus gemälzter Gerste, das ist klar, Single Malt, aber ich wusste jetzt nicht, ob Bourbon, wie viel Mais auch immer. Aber mindestens 51% Mais. Ich hätte sonst was behauptet, dass er nur aus Mais oder was der Kuckuck was.
Ja, du gefährliches Halbwissen, aber wir haben einfach einen Bildungsauftrag hier im Podcast. Ich meine, das ganze Ding ist vom Kultusministerium querfinanziert. Von daher gesehen ist es auch wichtig, dass wir da ein bisschen was Wichtiges auch mitgeben. Ne?
Also die Aufgabe an Daniel ist ganz klar, weil nächstes Mal trinkt er einen Killepitch herauszufinden, warum Killepitch
heißt. Oh ja, das finde ich eine Challenge, Dani. Nächstes Mal trinken wir Killepitch und du erzählst die Killepitch-Story. Hannes und ich haben den Pitch, also den Erfinder des Pitch, auch getroffen. Okay, gehen wir mal über zum Rezept der Woche. Johannes, möchtest du das mit uns teilen?
Genau, und zwar, ich habe ein Rezept gepickt aus meinem Zwei-Tages-Backkurs. Und ich meine, du hattest ja auch den Zwei-Tages-Backkurs und alle, die uns auf den sozialen Medien verfolgen, die haben auch ein bisschen gesehen, was wir da machen. Und an alle Hobbybäcker da draußen, ich kann es tatsächlich wirklich nur euch ans Herz legen, euch mal dieses Event zu geben, sowohl beim Jörg als auch bei mir. Denn das ist richtig eine coole Veranstaltung. Samstags treffen wir uns das erste Mal in der Backstube, werden fleißig backen, setzen Teige an, machen Langzeitführungen, setzen die Sauerteige für den Sonntag an. Und wenn die Arbeit getan ist, schlagen wir die Garnituren in der Backstube auf und tun richtig schön Feschborn, ein bisschen Bierchen trinken, Wein und lasse den Abend gemütlich ausklingen. Und dann geht es eben sonntags weiter mit den langzeitgeführten Broten. Und es gibt noch ein bisschen frische Brote. Also eine richtig, richtig tolle Veranstaltung. Und vor allen Dingen können wir uns in dem Backkurs einfach auch mal richtig viel Zeit nehmen, um euch alles ganz genau zu erklären. Deswegen große Empfehlung, so einen Kurs mal zu buchen. Schaut doch mal rein bei uns und kommt vorbei. Wir freuen uns. Muss man dafür so ein Werbespot, muss man doch eigentlich immer noch so ein Jingle machen, oder?
Badum, Achtung, badum, badum, Werbung. Bing, bing.
So, aber jetzt kommen wir zu unserem Rezept. Und wie gesagt, das habe ich jetzt da rausgepickt, weil wir da auch ein bisschen so extravagante Dinge gemacht haben. Und zwar haben wir dieses Mal ein Rezept für euch und das nennt sich Sweet Potato Focaccia. Und da gehen die Grüße auch raus an meinen Bäckermeister, den Marcel, weil der hat das Rezept geschrieben. Aber ich finde es ein richtig geiles Rezept. Deswegen habe ich beschlossen, das heute euch mit auf den Weg zu geben. Und für das Focaccia brauchen wir einen Pulisch, für das wir 300 Gramm Weizenmehl nehmen, etwas Hefe. Und jetzt kommt schon die erste Besonderheit. Wir geben Süßkartoffelpulver mit in den Pulisch rein. Und hier gibt es jetzt zwei unterschiedliche, entweder das klassische, dass man so einen leicht orangelichen Farbton reinbekommt, oder es gibt auch das Süßkartoffelpulver purpur. Dann kriegt man einen purpurfarbenen Teig. Das Ganze gibt man mit zum Mehl, wenn man den Pulisch herstellt, und lässt das Ganze über Nacht fermentieren. Die Besonderheit beim Pulisch ist ja eigentlich immer die, dass ihr den Pulisch bitte bei Raumtemperatur abgedeckt stehen lasst, bis er das Volumen verdoppelt hat, und dann geht das Ganze über Nacht in den Kühlschrank. Beim Hauptteig haben wir dann 600 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm Hartweizengrieß, Salz, etwas Hefe, getrockneten Rosmarin, und jetzt kommen eben wieder Süßkartoffeln mit ins Spiel, und zwar roh gewürfelt. Die halten wir aber zurück, denn wir kneten zuerst den Teig und geben dann, wenn der Teig fertig geknetet ist, die Süßkartoffelwürfel bei. Und mein Favorite-Rezept ist eigentlich wirklich, dass wir das purpurfarbene Süßkartoffelpulver nehmen, weil wir dann eben nicht mit den orangenen Süßkartoffeln in dem Teig so ein richtiges Highlight schaffen. Dann geben wir dem Teig entsprechend lange Teigruhe, portionieren unsere Stückchen in 400 Gramm Portionen, lassen diese wieder schön lange entspannen und baden sie dann in Olivenöl. Drücken sie raus zu Fladen und belegen sie dann mit rohen Süßkartoffelscheiben. Also dann müsst ihr euch vorstellen, wir haben diesen purpurfarbenen Teig mit einzelnen Süßkartoffelwürfeln mit im Teig und legen dann nochmal schöne orangene Scheiben oben drauf. Gerne dann oben ein bisschen Meersalz und noch ein bisschen Rosmarin, gerne auch frischen, und dann eben schön auf dem Backstein ausbacken und genießen.
Ja, sounds great, Johannes. Ich hoffe, es hat auch so geschmeckt, wie es sich anhört. Wir haben gesagt, als kleinen Backhack, als Anmerkung, wird man ein bisschen was zu der Übersetzung italienische Mehle, deutsche Mehle erzählen, weil Focaccia ja seinen Ursprung natürlich in Italien hat. Üblicherweise nimmt man für einen Focaccia ein Typo 0 oder ein Typo Doppel 0. Üblicherweise, also Doppel 0 wäre so 405 vom Ausmalungsgrad her, und ein 0 wäre so rund 550. Was ich immer finde, ist, wenn wir in Deutschland einen Focaccia essen, ist es ja oft eher ein Fladen mit Olivenöl und Gewürzen. Traditionell wird ja ein Focaccia in Italien, und das haben wir mal in einem Seminar auch gelernt, Johannes und ich gemeinsam, nicht nur im Blech gebacken, sondern wohl auch in Teilen Italiens noch mit einem Mix aus Olivenöl und Schweineschmalz hergestellt, was ich sehr interessant fand. Und kennzeichnet sich eigentlich dadurch, dass es sehr kurz im Biss ist. Ne? Also gerade wenn du ein langzeitgeführtes Weizengebäck machst mit einer hohen Hydration, hast du oft das Problem, dass das hinten raus so ein bisschen zäh wird. So ein bisschen kältschig, würde man vielleicht auch sagen. Und wenn du ein Focaccia traditionell machst und essen möchtest, dann ist es eigentlich eher kurz im Biss, fast mürbe und in seiner Struktur auch nicht so offen gepurt, also nicht so open crumb, sondern eher fast fein gepurt. Und das erreichst du natürlich durch die relativ hohe Fettzugabe, aber auch dadurch, dass du ein kleberschwaches Mehl benutzt. Also nicht, wie das häufig in Rezepten angegeben wird, dass man mit Manitoba-Mehl oder mit sonst so einem Hochproteinmehl arbeitet, sondern wirklich bewusst ein Mehl aussucht, was eher kleberschwach ist, um eben diesen kurzen Biss hinzubekommen. Und ich weiß gar nicht, warum sich das in Deutschland so hartnäckig hält, dass Focaccia immer so auf diese Art und Weise hergestellt wird. Also, nichtsdestotrotz ist ja auch so ein Olivenöl-Fladen, der dann mit einem richtigen Focaccia nicht unbedingt was zu tun hat, durchaus lecker. Aber diese traditionelle Herstellungsweise sehe ich eigentlich ganz, ganz selten. Und das wäre es für mich auf jeden Fall mal wert zu testen. Also das heißt, wenn ihr da mal Lust habt, testet doch das Rezept auch mal gerne im Blech gebacken oder als Backblech große Version und sucht bewusst ein Mehl. Wahrscheinlich kriegt ein Doppelnuller eher kleberschwach wie ein Typo 0. In Italien ist es oft so, dass es dann über den W-Wert klassifiziert wird. Also je niedriger der W-Wert, desto niedriger ist das enthaltene und desto niedriger ist auch die enthaltene Proteinqualität und eignet sich dann für dieses Gebäck fast besser wie ein klassisches 550er Mehl. Nichtsdestotrotz, wir haben das Rezept also auf deutsches Mehl umgeschrieben, weil es einfach gängiger ist und einfacher zu bekommen ist. Von daher gesehen, ruhig rantrauen, auch mit 550er Mehl, das gibt ein wunderbares Brot. Auch wenn es dann nicht unbedingt traditionalistisch ist, aber ist es ohnehin durch die Zugabe der Süßkartoffeln eher eine etwas speziellere Rezeptur und Rezepturabwandlung. Mit was würdest du es essen, Johannes?
Ich bin, also in dem Fall würde ich wahrscheinlich gar nicht viel dazu nehmen, sondern einfach nur wieder ein bisschen Olivenöl und noch ein bisschen Meersalz, weil es soll mit diesen Süßkartoffeln in der Kombination. Oder so ein bisschen noch ein luftgetrockneter Schinken oder Speck.
Sounds great, my friend.
Vielleicht noch ein bisschen Parmesan.
Wir hatten doch mal auch die, in unserer Bühnenshow in Leonberg haben wir doch auch Focaccia dann belegt, ne, mit Parmaschinken und Fiordilatte und getrockneten Tomaten, ein bisschen gerösteten Pinienkernen und so. Das war ja auch richtig geil, oder?
Ja, mega. Also ich stehe total auf belegte Focaccia, also wer auch auf belegte Focaccia steht, der darf gerne mal nach Stuttgart kommen in unseren Wildbaker Store, weil da gibt es auch belegte Focaccia. Schon wieder Werbung.
Sehr gut. Johannes ist halt zuständig für den Werbeblock. Ja, da habe ich übrigens gute Nachrichten. Wer unsere Backshow in Leonberg verpasst hat, es sieht so aus, als würden wir am 6.12. nochmal eine geben. Und zwar zum Nikolaustag gibt es dann die große Zipfelklatscher-Backshow.
Ja, und Johannes, nur mit Zipfel bitte auf der Bühne, ja?
Große Waldbäckers Zipfelklatscher-Backshow. Dani, da muss aber diesmal unbedingt am Start sein. Da möchte ich dich dabei haben. Als Special Guest.
Das mache ich.
Alright.
Also gut.
Ja, meine Freunde, ich sehe, wir haben schon
wieder auf der Zielgerade, oder?
Ja, wir sind nämlich schon richtig wieder über der Zeit und wir wollen euch ja auch nicht unnötig langweilen. Deswegen kommen wir zur letzten Rubrik. 5 schnelle Fragen, die in Wirklichkeit 3 sind und ich würde beginnen und frage den Daniel. Daniel, welche Küchennationalität ist denn deine liebste?
Schwierig. Eigentlich jede, wo man Blick aufs Meer hat. Weil ich habe mir ein bisschen angewöhnt, mehr Fische und Meeresfrüchte nur dort zu essen, auch im Restaurant, wo ich Blick aufs Meer habe. Ich habe einfach zu oft zu schlechte Erfahrungen irgendwie im Sportheim um die Ecke gehabt.
Fischvergiftung ist auch richtig eklig. Also ich Hannes und ich schreiben ja heimlich an unserem Bestseller Geständnisse eines Bäckermeisters. Das ist ja eine Adaption des Buches Geständnisse eines Kochs. Und da wird erklärt, warum man freitags nie ein Fischbuffet essen sollte.
Also tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht und da reicht es ja auch, wenn irgendwie eine kleinste Komponente nicht mehr frisch ist, dass der Magen rebelliert und deswegen grundsätzlich wirklich alles mit Fisch, was direkt irgendwie Blick aufs Meer hat, Bodensee ausgenommen.
Okay, heißt aber jetzt was? Italien, Frankreich, Spanien?
ein großer Fan bin ich von Spanien tatsächlich. Ich finde tatsächlich, die spanische Küche hat jetzt nicht so unglaublich viel auf Lager, aber Fisch und Meer kann sie richtig gut. Und wo ich tatsächlich sehr gerne mal hin möchte, wäre Japan, weil Japan ist so ein Land, das irgendwie jede Klimazone in sich abbildet und daher auch unglaublich wohl kulinarisch einen kulinarischen Reichtum haben muss. Und das steht definitiv noch auf meiner Bucketliste.
Stehst du auch aufs Sushi?
Ja, mit Blick auf Meer.
Okay. Das muss so gelten. Wer von euch zwei will?
Hannes?
Ich stelle wie muss ich dem Jörg dann die Frage stellen, oder?
Wir können heute auch ein Special machen, dass wir einfach nur den Dani fragen. Einfach nur, um ihn zu quälen. Ja. Warum trägst du nie Unterhosen?
Ich bin mir nur nicht sicher. Ich frage Jörg. Ich kenne die Antwort. Bist du beim BH-Öffnen jemals so sehr gescheitert, dass danach kein Sex mehr stattgefunden hat?
Ein klares Nein. Wer es mir nicht glaubt, kann gerne mal kommen, weiß das.
Ja, aber jetzt auf was das Nein bezogen? Am BH-Öffnen gescheitert oder dass es danach dann kein Sex mehr gab?
Ich bin nie gescheitert. Ich kann das mit der Zunge sein, muss.
Ist dir noch nie so ein BH so unter den Fingernagel, der Haken unter den Fingernagel gerutscht beim Aufmachen?
Nein.
Nein.
Also wirklich, nein.
Okay, das war ja auch keine richtige Frage. Deswegen für dich nochmal, Jörg. Welche kriminelle Tat würdest du begehen, wenn du dringend an Geld kommen müsstest? Ich glaube,
die Frage hatten wir schon mal.
Tatsächlich?
Ja, wir waren irgendwie so im Schwanken zwischen Kunstraub und Heiratsschwindel, irgendwie sowas. Also das hat man schon mal. Deswegen würde ich die unbeantwortet lassen wollen und würde mich mit zwei halbbeantworteten Fragen dann sagen, bin ich durch für heute.
Das heißt,
außer alles. Johannes, der jetzt ja im Prinzip den Joker hat, indem er sagen kann, wen er fragen möchte.
Ich frage euch doch einfach beide.
Auch gut.
Mit wem wärt ihr gerne befreundet, wenn ihr euch aussuchen dürftet?
Eindeutig mit irgendjemand aus der Mark-Familie, dass ich jederzeit in Europa-Park reinkommen würde. Eigentlich egal mit wem.
Okay, ist eine gute, also Daniel ist ja begeisterter Europa-Park-Gänger und deswegen macht das total Sinn. Aber auf die Idee wäre ich jetzt auch gar nicht gekommen. Und natürlich, dass du jetzt eine Freundschaft auch wieder dadurch kanalisierst, zu sagen, ich ziehe daraus einen persönlichen Vorteil. Ne? Ich glaube, ich wäre richtig gerne mit Günther Jauch befreundet, weil ich halte den für richtig interessant. Wir durften den ja mal kennenlernen, da Hannes und ich. Und der war so sympathisch und so weltnah. Und ich glaube, der hat wahnsinnig viel gute Geschichten zu erzählen. Also macht ja auch seinen eigenen Wein dazu noch. Und mit dem so abends mal zusammenzusitzen und so mentorenhaft ihm zuzuhören, wie er da sag mal, von seinem Leben erzählt, was er so, das halte ich für wahnsinnig bereichernd. Und ich glaube, er ist eine sehr liebenswerte Person. Aber natürlich eine komplette Einschätzung außer Distanz.
Ich erinnere mich da mal, dass er gefragt wurde, Herr Jauch, wenn Sie jetzt die Million gewinnen würden, was würden Sie mit dieser Million machen? Und er kurz überlegt hat, gelacht hat und gesagt, vermutlich zu den anderen legen.
Ja. Das ist ein sehr weiser Mann. Finde ich gut. Hast du jemanden, Hannes, mit dem du gern befreundet wärst? Ich meine, du hast ja uns, also brauchst eigentlich niemanden mehr.
Ja, also eigentlich bin ich ja durch, oder? Nee, ich glaube, ich würde mich schon auch mal so interessieren, irgendwie so, also wirklich so ein richtiger Mega-Promi, weißt du, ein super Schauspieler oder ein Fußball oder Rockstar, einfach mal, um so wirklich zu erfahren, wie es sich lebt, wenn man so ultra reich und auch bekannt ist. Das würde mich echt mal interessieren, ob das, sag ich mal, eine Last ist oder ob das, sag ich mal, dir irgendwie alle Freiheiten gibt.
Ja, ich glaube, da müsstest du jetzt eine Person einfach klar auswählen, weil ich glaube, das sind die Menschen einfach ganz unterschiedlich. Also die einen kommen ja mit sowas sehr gut klar und während andere, glaube ich, auch daran komplett zerbrechen. Also die, da wäre jetzt schon eine bestimmte Person natürlich dann um das vielleicht ein bisschen einordnen zu können. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. So, ich weiß nicht, ob der Hannes noch grübelt. Vielleicht fällt ihm noch ein Name ein. Wenn nicht, fange ich mal an mit der Abmoderation. Hannes, du wirfst einfach ein, wenn dir was einfällt. Also, wir sagen auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei dieser, doch wie ich finde, sehr kurzweiligen Folge. Die nächste Folge kommt bestimmt, erfahrungsgemäß bleiben wir im Turnus, Es stehen viele spannende Aktionen beim Hannes und bei mir an. Wir sind gerade richtig viel unterwegs. Auch treffen wir uns gerade viel in Stuttgart in der Bäckerei. Da gibt es dann auch sicherlich Neues und Spannendes zu berichten. Und wir danken euch für eure Treue. Johnny Wenn Depp. Ihr den Podcast liked, mögt, dann freuen wir uns natürlich über die gute Bewertung.
Johnny Depp.
Was?
Johnny Depp. Johnny Depp.
Mit Johnny Depp würde ich auch mal gerne feiern gehen. Ja, also wenn ihr den Podcast mögt, dann freuen wir uns über einen positiven Kommentar. Erzählt eurer Mutter.
Ich werde Team Tom Cruise.
Für Scientology, jawohl.
Nee. Okay, wir werden da nicht mehr einig. Also, like den Podcast, folgt uns, wir freuen uns. Und Hannes, dir gebühren die letzten Tschüss-Worte.
So, liebe Hörer da draußen, das war es wieder. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bye, bye.